Schön. Mais ist ziemlich vollständig, wie ich sehe. Sehr schön.
Nicht mal annähernd.
Nein, stimmt. Gut, aber ich denke, es wissen alle, warum wir hier sind. Es gibt nämlich ein Buch, ein sehr schönes Buch. Und alle, die mit Büchern zu tun haben, wissen, wie lang man braucht, ein Buch herzustellen. Es gehört so viel Arbeit dazu. Steckt so viel Arbeit drin, bis es in diesem kompakten Form erscheint. Und wenn es einmal so weit ist, dann gehört das Buch auf jeden Fall gefeiert. So, wir feiern jetzt dein Buch, deine Texte. Andrea auch als Herausgeberin. Wer das Buch noch nicht hat, kann ich nur empfehlen, hinten am Tisch ist das Buch nachher auch zu erwerben. Gut. Falls es irgendwer gibt, die mich nicht kennt, ich heiße Eileen Derrick. Ich arbeite als Übersetzerin im Kunst- und Kulturbereich. So, Kurzversion. Und wir feiern Rubia und ihr Buch mit einem Gespräch. Und ich möchte mit dieser Ankündigung, mit dieser schönen Bio anfangen, wie es im Buch steht. Da steht nämlich, Rubia Salgado ist als Erwachsenenbildnerin, Kulturarbeiterin und Autorin in selbstorganisierten Kontexten tätig. Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen im Feld der kritischen Bildungs- und Kulturarbeit in der Migrationsgesellschaft. Sie ist Mitgründerin und Mitarbeiterin der Selbstorganisation MAIS, Autonomes Zentrum von und für Migrantinnen, und als externe Lektorin an Universitäten und Hochschulen tätig. Schön. Ein Bio, wie es sich gehört. So, wie man das braucht, Bücher, Programmhefte, was auch immer. Aber was mich am meisten an so eine Kurzbio interessiert, wie ist das zustande gekommen? Was liegt zwischen den Zeilen? Was hast du gestrichen? Wie hast du diese Schwerpunkte in dieser Reihenfolge gesetzt? Kannst du ein bisschen was erzählen dazu?
Ich will niemanden täuschen, aber das ist fast Standard.
Ja, ja, eben.
Und so, und da, manchmal sind diese Kurzbio länger, manchmal sind sie kürzer. Und wir machen das oft, weil wir immer wieder etwas veröffentlichen oder irgendwo was präsentieren und dann sind immer diese Kurzbios. Aber das ist immer wieder der Versuch und hier, also als eine Standardformulierung habe ich versucht, so eine kompakte Formulierung zu machen. Und wichtig für mich ist jetzt, die Erwähnung von MAIS, denn MAIS erscheint als Autorin auch, ne? Also Rubia Schrägstrich MAIS. Und das wird da erwähnt, Selbstorganisation ist da erwähnt. Ja. Und was ich auch sehr, diese Sache mit den Lektorinnen in Universitäten und so weiter, Hochschulen, finde ich auch sehr spannend zu erwähnen, denn ich habe keinen Titel. Ich habe mich geweigert, mein Studium hier zu nostrifizieren, weil das ein Skandal ist. Und mein Studium hier einen Magistertitel zu tragen, musste ich mein Studium praktisch nachholen. Nur ich habe ein Studium, das, wenn nicht besser, mir das so gut ist, wie es hier in Europa möglicherweise angeboten und durchgeführt wird. Und ich finde es sehr, sehr spannend, auch so im Universitätskontext zu sein. So, kein Titel. Wollt ihr mich? Nicht? Gut, und dann nicht. Also das ist der Hintergrund oft für diese Darstellung. Eben dieser Sache mit Titel hier, es gibt Leute, die sagen, das hat die Funktion gehabt, mit so Ersetzen von Adelstiteln. Ne? Mhm. Und ich finde, dass es sehr wichtig ist, auch wenn ich einen sage, sich zu weigern, das als strategisch und das offensichtlich zu machen. Nein, Also wir machen nicht mit. Das ist das für eine Logik hier, was wird hier kontinuiert und so weiter. Also es sind viele Gedanken natürlich hinter, im Hintergrund. Und Kulturarbeit und Bildungsarbeit, das ist mein Leben. Also das ist auch drinnen. Aber auch das Adjektiv kritisch. Das so viel sagt und gleichzeitig auch nicht viel sagt. Also man kann kritisch sein aus unterschiedlichen Positionen. Aber wenn man das Buch liest, dann bekommt man gleich, oder wenn man mich kennt, also gleich also den Eindruck, woher dieser Anspruch nach Kritik kommt und wie entfaltet er sich und wie artikuliert er sich. Also,
ja. Ich habe dir schon vorher gesagt, 20 Jahre Texte, ich glaube, so lange kennen wir uns auch. Und es war sehr schön, das zu lesen und daran zu denken, wo warst du damals, wo war ich, was waren die Umstände. Und somit sind mir gleich ganz viele Fragen eingefallen, sobald Andrea mich eingeladen hat, mit dir ein Gespräch zu führen. Und dann habe ich angefangen, das Buch zu lesen und habe gemerkt, du hast eh schon alle meine Fragen weit besser beantwortet und viel kritischer, als ich sie je gestellt hätte. Aber das ist auch sehr schön an dem Buch. Aber du wolltest gerade noch was sagen.
Nein, ich wollte noch schon mal am Anfang, als du begonnen hast, auch zu sagen, dass ich hier, es war tatsächlich eine Menge Arbeit. Also nicht nur diese Texte damals und nicht nur diese ganze 20 Jahre Mais, sind 20 Jahre Mais auch. Das ist, aber auch jetzt diese Texte zu lektorieren, bearbeiten. Und das war, der Andrea war hier unglaublich und sehr entscheidend. Mhm. Aber auch Gergana Mineva, die mir da sehr unterstützt hatte, oft bei diesem Wiederdenken über die Texte, und Lusenia Kaschirte waren die zwei oft so mit mir und Andrea. Sowieso. Vielen Dank. Also sehr, sehr, sehr entscheidend.
Ja, ja zum...
Aber, ja.
Ja, nein, ich weiß, und gerade ja, zu Thema Sprache, das hängt auch damit zusammen. Das Buch ist schon gleich in mehreren Hinsichten mehrsprachig, was du auch immer wieder forderst, eine mehrsprachige Gesellschaft, eine Anerkennung der Mehrsprachigkeit. Und du fängst gleich damit an, nicht nur auf Deutsch und Portugiesisch zu schreiben, schon in den ersten Zeilen, sondern die verschiedenen Artikel sind alle im Prinzip auch in verschiedenen Sprachen geschrieben, auch auf Deutsch. So, ob das im ein Interview in einem in einer Kulturzeitschrift, einer alternativen Zeitschrift, sehr viele Beiträge, die offensichtlich aus einem akademischen, wissenschaftlichen Kontext kommen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und auch die sehr persönliche, sehr berührende Texte mit einem ganz anderen Fluss dazu. Ich finde es extrem spannend, dass du so viele Sprachen beherrschst. Und dazu, aber gerade weil das Buch auf Deutsch erschienen ist, in mehreren Sprachen auf Deutsch, fällt mir immer wieder auf, es kommen bei dir immer wieder Hinweise vor, Wortschöpfungen, die du einführen willst, weil du sagst, du willst die deutsche Sprache bereichern. Da stellt sich bei mir die Frage, ist die deutsche Sprache für dich eine arme Sprache?
Ja, aber das mit den Bereichen, das ist immer begleitet von einem Lächeln. Ne? Mhm. Weil das ist dann der Hinweis auf Mainstream-Diskurse, ne? Also dass Migration bereichert die autochthone Kultur und so. Und das ist eben diese Logik der Nutzkosten Geschichten. Also Migration ist eine Bereicherung. Das ist sehr gefährlicher Diskurs, ein sehr rassistischer Diskurs, der Diskurs für Vielfalt, der Diskurs für Bereicherung ist letztendlich ein rassistischer Diskurs. Denn dieser Diskurs basiert auf, also Grundstein dieses Diskurs ist die Unterscheidung zwischen wir und den anderen. Ja, nur weil es uns und den anderen, bin ich das? Ich habe gesagt, dass ich mich sehr bewege. Also, und dann habe ich das hier befürwortet, also anstatt Mikro, aber das merke ich, dass es auch nicht passiert. Also diese Geschichte mit Vielfalt und Migration, also die Pro-Migrationsdiskurs, der auf dieser Bereicherungstheorie basiert ist, ein rassistischer Diskurs. Und ich sage das immer wieder so mit einem Lächeln. Ne? Und ich glaube, irgendwo schreibe ich auch so und lach dabei. Ne? Also so diese, also es kommt dann vor. Genau. Es ist, und das ist wieder das anthropophagische Lachen. Ne? Das ist das Lachen, der Machtinhaber verunsichert. Ne? Und das Ganze ist sehr, sehr verschränkt. Also es gibt kaum zufällige Wörter.
Mhm. Nicht Na, das mehr, das ist so.
Aber die, also das mit der Mehrsprachigkeit, ja, ja, also es ist ein Mehrsprach und ich fand es sehr schön. Überhaupt finde ich sehr schön, dass du zugesagt hast. Und ich finde sehr schön, was du jetzt auch gesagt hast, vorher auch beim Rauchen. Also es ist auf Deutsch mehrsprachig, ja, es ist auf Deutsch mehrsprachig. Mhm. Und das ist, weil ich mich absichtlich zwischen unterschiedlichen Registern und Gattungen immer bewege. Und das ist mehrsprachig, weil ich auch, also andere Sprachen auch oft kriege. Also ich interveniere in die deutsche Sprache und das ist ein politischer Akt. Also in eine hegemoniale Sprache als Migrantin zu intervenieren und Neologismen zu schaffen. Aber nicht nur Neologismen, sondern das geht bis zur Syntax. Also die Syntaxis ist irritiert oft. Nicht immer, aber es ist immer wieder eine Irritation. Und Andrea weiß das, wie mühsam das ist, diese Texte zu lektorieren, weil ich dann, also die Leute lesen, denkt, es ist nicht absichtlich. Andrea hat sofort gescheckt und hat, ne, weil immer wieder Schlüsselwort war absichtlich. Ja, so, da müssten wir nicht mehr viel reden oder überlegen. Andere Erfahrungen habe ich schon gemacht, die wirklich sehr, sehr hart waren, weil die Texte diszipliniert werden mussten. Und nein, ich weiß, dass man nicht so schreibt. Mhm. Ich weiß das. Also ich will aber so. Ne, und so. Und das ist, und ich finde, dass es wichtig ist, das machen nicht nur ich, das machen viele Migrantinnen, die ganze Zeit im Alltag, und nur da ist geschrieben. Und absichtlich auch. Da ist eine Absicht hier, es ist eine Metaebene. Ich beschäftige mich mit Sprache und ich mag, also, ich kann nicht anders auch. Ich kann auch nicht anders schreiben.
Ich denke mir, das ist auch ein sehr wichtiger Ansatz oder eine sehr wichtige Einstellung auch für deine Arbeit mit Deutsch als Zweitsprache. Das ist ganz anders als die herkömmliche Einstellung. Ich kenne das aus meiner Erfahrung. Ich nehme an, es sind ganz viele im Raum, die das kennen, wie schnell man an einer Wand steht, sobald man nur einen kleinen Fehler macht oder sobald es hörbar wird, dass man nicht von da ist. Und auf einmal ist alles blockiert. Und auch diese unmögliche Aufgabe, eine Sprache perfekt zu beherrschen,
geht ja, einfach und sich der Norm zu beugen, oder, ja, vor der Norm. Also die Norm ist zu hinterfragen. Mhm. Ne, und das machen wir immer die ganze Zeit, vor allem in unserer Arbeit als Lehrerinnen. Mhm. Ne, also die Norm ist nicht gegeben. Mhm. Ne. Und der Gebrauch macht die Norm, hat Saussure vor fast 100 Jahren gesagt. Also die Gebrauch macht die Norm. Sprachen verändern sich. Mhm. Durch Gente. Das ist Sabotage.
Entschuldigung.
Ist es?
Vielen Dank.
Also die Sprache verändert sich, der Gebrauch macht eine Norm, also Norm entsteht, also im sprachlichen Kontext aus dem Gebrauch, und Sprachen verändern sich und die deutsche Sprache verändert sich. Und was ich hier mache, ist eine Verdeutlichung, oft eine absichtliche Verdeutlichung, aber manchmal gar nicht so absichtlich, nur ich finde das dann schöner so. So, und dann denke ich, na, es ist schön so, und dann lasse ich so, wie es ist.
Ja, sicher. Ja. Man, als Musikerin, du hast sicher auch einen Bezug zur Lyrik. Das, mit der Lyrik kann man die Sprache natürlich verändern. Eben, ja, sicher. Eben.
Die das Freiheit der Kunst.
Ja.
Na, das ist Spaß.
Aber was nicht, ja. Na, sicher. Ja, ja. Freiheit der Kunst, Freiheit. Das ist auch ein Thema.
Eben, das ist ja überhaupt keine, sehr, das ist zynisch. Das ist ja. Eben, ja.
Aha. Ja. Aber es würde mich trotzdem interessieren, was ist deine persönliche, emotionale Bezug zu Deutsch? Ich denke mal, für mich hat Sprache immer sehr viel mit Beziehung zu tun. Wie man eine Sprache lernt, hat immer mit Beziehung zu tun. Auch die Wahrnehmung. Und deswegen glaube ich, hat jeder eine ganz andere Geschichte mit jeder Sprache, die jeder von uns spricht. Aber ich bin einfach neugierig, was dein Bezug zur deutschen Sprache ist. Weil das kommt oft sehr aggressiv, naja, ein bisschen aggressiv, ja, manchmal nicht mehr als ein bisschen aggressiv vor, sehr kritisch, auch sehr fordernd, was alles sehr wichtig ist. Aber ist die deutsche Sprache für dich nur die hegemoniale Sprache der Mehrheitsgesellschaft oder gibt es Bezugspunkte oder etwas, das dir wichtig geworden ist?
Also das Verhältnis, also eine Sprache, also die deutsche Sprache jetzt als hegemoniale Sprache zu adressieren und mich damit zu beschäftigen, ist eigentlich, also das Hegemonial ist kein Neuigkeit, auch in der Sprache, die meine erste Sprache ist, mhm, oder war, auch da gibt es, ne, die Standardsprache. Mhm. Ne, auch da gibt es die Norm, die Herrschaft der Norm. Und auch da habe ich eine besondere Beziehung. Mhm. Ne. Ich glaube, es ist egal, welche Sprache ich spreche. Es ist grundlegend, es ist eine grundlegende Haltung. Zu Deutsch, da sind natürlich sehr viele es ist emotional auch sehr beladen. Also diese ganzen Jahre hier vergehen nicht ohne Narben, ohne Wunden, die nie heilen werden. Mhm. Und ich weiß nicht. Also inzwischen ist diese Sprache mein Alltag. Nur diese Sprache ist nur Teil meines Alltags. Was ich interessanterweise beobachtet habe nach einigen Jahren, ist, dass ich zum Beispiel im Haushaltskontext ich tue mir da total schwer, weil ich zu Hause nur Portugiesisch spreche. Oder fast nur Portugiesisch spreche. Mhm. Ne? So Küchengeräte. Ja, was weiß ich, die Sachen mit Putzen, Haushalt und so, die Verben, das ist bis heute für mich nicht so. Aber diese Sprache ist die Sprache meiner Arbeit und meine Arbeit ist einerseits im Unterricht, andererseits mit Kolleginnen in anderen Gremien, an der Universität, in Sitzungen im AIS. Und meine Arbeit hat auch sehr viel mit Lesen, Theorie lesen, über Theorie nachdenken, über Theorie und theoretisches Schreiben. Also es ist eine bestimmte Register hier. Und das hat sich schon sehr verankert in mein Sein. Ja. Also, aber immer in dieser Haltung der Hinterfragen, Normen hinterzufragen oder zu hinterfragen. Ich glaube, das ist, es hat etwas mit meiner Persönlichkeit, mit meinem mit meiner gesellschaftlichen Positionierung, so eine queer Positionierung und auch das in der Sprache, also im Schreiben. Es ist ein queeres Schreiben. Es ist ein Schreiben, das Kategorien durcheinander bringen. Das Kategorien, die sich irritieren, ja, zusammenbringt. Ja. Und insofern ist so mein, also ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe.
Ja, ja.
Also, es ist ein, also es ist schon verankert hier, aber es ist nicht eine Verankerung von, ich habe keine Lust, wiederzugeben.
Mhm.
So.
Okay.
Ja.
Ja.
Aber auch nicht auf Portugiesisch.
Mhm.
Ja.
Ja, von der Sprache weiter. Das war schon meine Frage. Das ist auch eine interessante Antwort. Und ich denke mir, das hat natürlich auch sehr viel mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen zu tun. Aber das ist ein anderes Thema. Gleich weiter im Buch. Du fängst auch am Anfang mit die Geschichte die Effen und die Anthropophagie. Ich habe das noch nie aussprechen können, Entschuldigung. Ich habe mich mit dem Begriff auf jeder Ebene schon immer schwer getan. Kommen wir noch einmal zurück. Als ich das gelesen habe, ich habe dir vorher auch beim Rauchen erzählt, als ich das gelesen habe, ist mir sehr bildhaft im Kopf wieder präsent gewesen, wie ich zum ersten Mal diese Geschichte gehört habe. Das war nämlich ein Symposium im Kunstkontext. Du bist am Podium gesessen und ich bin gegenüber in einem Käfig gesessen. Wörtlich. Ich habe diese Konferenz nämlich simultan übersetzt. Und ich war wütend. Ich war so wütend. Ich habe gedacht, mein Käfig explodiert gleich. Alle haben die Zeit weit überzogen mit ihren wissenschaftlichen, akademischen Vorträgen. Und wie Sie gesehen haben, die Zeit wird zu kurz, haben Sie versucht, möglichst schnell, möglichst viel noch reinzupacken, was zum Übersetzen einfach ein Albtraum war. Und die waren nicht zum Aufhalten. Und auf einmal sitzt du da gegenüber, charmant, lächelnd, schaust du einen an und fängst an, die Geschichte von Kafkas Affe zu erzählen. Und erklärst uns, du bist diese Effin. Und hast damit eine andere Position eingenommen. So wirklich dieses herausfordernde, ich verstehe eure Sprache, ich kann sie auch sprechen, aber ich gehöre nicht zu euch, ich stehe außerhalb. Damit hast du dann gleich angefangen, das zu kritisieren, warum vor allem die Männer so unsicher sind, dass sie glauben, sie müssen alles sagen, was sie wissen, damit ja niemand glaubt, dass es irgendwo eine Lücke gibt. Und ich habe gedacht, ja, genau. Ich war dir so dankbar. Aber ich habe dir zugeschaut da auf dem Podium und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein sehr gewagtes Spiel, was du da machst. Diese Position einzunehmen. Und ich habe den Eindruck, das zieht sich immer wieder durch. Du nimmst eine Position, wo du sagst, ich weiß, um was es geht, ich verstehe es, ich kann mitreden, aber ich gehöre nicht dazu. Und mir kommt vor, auch in deinen Texten und auch so, wie ich dich kenne, dass du diese Position immer, nicht immer, aber sehr, sehr oft im Verhältnis zu der jeweiligen Situation einnimmst. Und das finde ich natürlich sehr spannend, aber wie geht's dir damit? Hast du nicht manchmal das Gefühl, du verlierst den Überblick? Oder siehst du dich wirklich überall außerhalb? Oder wie siehst du dich in deiner Position in diesen unterschiedlichen Zusammenhängen? Ist die Frage klar?
Das ist also in diesem Gedicht, das ich zum ersten Mal veröffentliche, also das eröffnet das Buch, das heißt die Rede der Äffin. Und die Äffin ist einsam. Mhm. Es wiederholt sich.
Stimmt, ja. Also,
aber in der Einleitung schreibe ich einsam ja, aber allein nicht. Also ist ein bisschen künstlich aufgebaut, also so konstruiert, also dieser Unterschied zwischen allein und einsam. Allein bin ich nicht. Also ich bin in einem politischen Kontext situiert, in einem Kollektiv situiert. Und dieser Kollektiv ist Mais und darüber hinaus. Ne? Also in unserem, wir sind ein, wie heißt das? Geschwur? Oder? Ja? Ja, ja, das soll die FPÖ hören. Wir sind nicht nur Mais. Wir sind viel mehr. Also wir sind nicht allein. Es gibt ein Geschwür hier. Ja, und die, also das ist. Diese Strategie, also es kann sein, dass also ich habe noch nicht gedacht, es kann eine Taktik auch sein. Also es kann sein, dass es eine Taktik ist, zu sagen, ich weiß, was du redest, ich kenne mich schon aus, aber. Mhm. Ja, und dieses Symposium ist für mich auch unvergesslich.
Ja.
Und das war ein sehr wichtiges Symposium, auch hier. Also es hat geheißen, dürfen Sie das? Veranstaltet von Stella Rohlig und Erwe Sturm. Ne? Mhm. Konzipiert, ich glaube, das war das Ganze in der OK. Und das war der Anfang, das war nicht der Anfang von Mais, aber die Zeit, als wir begonnen haben, uns im Kulturfeld, im Kulturbereich stärker zu mobilisieren, das waren vielleicht schon 2-3 Jahre. Ne? Ich war in der Kulturpolitik vom Anfang an ziemlich, ich habe da einen Platz gefunden, mich in die KUPF, ne, hinein manövriert, aber die KUPF war auch interessiert daran, es gab keinen Widerstand, es gab, und die Stella und die Eva haben mich dann eingeladen, und dort ging sehr stark um Vermittlung, das war nicht nur, aber das war um Vermittlung, und sie haben mich eingeladen als Beobachterin.
Stimmt, ja.
Mitzuwirken. Aber nicht Rubio, sondern Rubio von Mais. Also, das war die Rubio von Mais ist lustig. Ein Titel. Und er hat die Rubio von Mais eingeladen als Beobachterin. Und Rubio von Mais war dort, ne, so, ich glaube 2-3 Tage, und hat das Ganze gehört. Ne, und sehr, also ich habe meinen Job gut gemacht.
Oh ja.
Also, ich habe alles notiert, ich habe wirklich alles, ich war Beobachterin. Ne, okay, mich kaum geäußert, boom, Notizen gemacht. Und dann gleich in den ersten dachte ich, Karambe, also was mache ich hier? Ne, und die. Und das war für mich ein sehr deutlicher Moment der westeuropäischen Blindheit, der westeuropäischen Ignoranz gegenüber anderen Geschichten. Ja, und ich weiß, also damals habe ich ich habe ihnen einen kleinen Unterricht in Kunstgeschichte Lateinamerikas gegeben, bei diesem. Und dann habe ich ihnen über die Anthropophagie erzählt. Und ich habe ihnen auch über deutsche Literatur erzählt. Also, das ist, also, ne, indem ich Kafka eingebracht habe und bestimmte Verknüpfungen gestellt habe. Und das war skandalös. Ich habe diese so wahrgenommen, ich habe auch einen Skandal so präsentiert, den ich spüre, den ich wahrgenommen habe. Und seitdem gab es, also es sind immer diese Momente, also es kann, aber die Taktik geht manchmal auf, manchmal nicht. Das ist aufgegangen. Da sind viele andere Verknüpfungen, viele andere Vernetzungen, viele andere Kontakte für Mais entstanden. Also ich find, aber dass ich immer so bin, glaube ich nicht. Nicht immer, es kommt hängt vom Kontext ab und taktisch. Also, dass wir taktisch handeln, ja. Also, wir haben da, es ist politisch. Also yeah. Dieses Buch ist ein politisches Stück. Es ist nicht, nichts ist zufällig, also in einem Auftritt. Ne? Mhm. Es ist es ist Teil einer politischen Arbeit und da überlegen wir manchmal, manchmal haben wir keine Zeit auszutauschen, dann entscheiden wir allein, nach welcher Taktik, aber meistens wird schon überlegt, wie sich in einem Feld, in welchem Moment zu verhalten. Ja. Und oft verteilen wir auch die Rollen unter uns. Sagen, okay, wir sind zu dritt dort, wer übernimmt welche Rolle? Und so.
Okay, das sind zwei, für mich schon zwei Fragen gleich drin. Wenn du, ja, Rubia von Mai ist, das passt super. Das ist sehr schön. Aber da, und wenn du sagst, du bist nicht allein, da ist Maïs. Maïs ist Mitautorin hier. Aber ich habe nicht nur in meiner kurzen Zeit als Obfrau erlebt, Maïs ist keine homogene Gruppe. Das sagst du auch immer wieder. Es taucht auch immer wieder die Frage, wie spricht man mit wem? Welche Redensgewohnheiten sind jetzt gefragt? Oder welche Umgangsformen? Welches Vokabular passt jetzt hier oder nicht? Wie gehst du damit um? Kannst du das ein bisschen erklären?
Mit dieser Nicht-Homogenität?
Genau.
Ich bin auch sehr,
das Sprechen in dieser nicht-homogenen Gruppe.
Manchmal ärgert mich, wir alle haben unsere Ärger, unsere Auseinandersetzung und so. Aber letztendlich ist ein großes Glück. Also ich glaube, ich sage... Es gibt einen Satz von mir, den ich von Anfang sage, Maïs ist kein Sekt. Keine Sekte. Maïs ist keine Sekte. Also wenn wir alle gleich sprechen, denken, handeln würden, da wäre ich sicher nicht dort geblieben. Maïs ist keine Sekte. Und was nicht möglich ist, und das ist verständlich, sind sich ausschließende Positionen als grundsätzliche ausschließliche Positionen, die sich im Widerspruch zu Prinzipien, die wir kollektiv erarbeitet haben. Das ist nicht. Aber dass viele Differenzen gibt, ja, zum Glück. Und die
Na, das ist auch meine Erfahrung auch mit dir, dass du das auch sehr gut vermitteln kannst, dass es verschiedene Arten von Wissen gibt, verschiedene Erfahrungen, die Gleichwertigkeit oder die alle zu schätzen sind, so unterschiedlich wie sie sind, habe ich auch immer als sehr, sehr schön empfunden und sehr aufschlussreich für mich. Aber da kommt auch die andere Seite. Wenn es schon passt, wenn du Rubia von Maïs bist, und du bist auch eine sehr charismatische Persönlichkeit, wie groß ist die Gefahr, dass du in eine, auch ungewollt, in eine repräsentative Funktion kommst, wo du als repräsentativ gesehen wirst? Und wie gehst du damit um?
Also eine Organisation zu repräsentieren oder diese bestimmte Organisation zu repräsentieren, ist Teil meines Jobs, also meine Arbeit. Also was ich nicht mache und niemand in Maïs das macht, ist im Namen der Migrantinnen zu sprechen. Da gibt es manchmal Differenzen und Auseinandersetzungen, wo wir sagen, nein, also man kann hier nicht im Namen der Migrantinnen sprechen. Aber dann gibt es Momente, und da gibt es man auch, also ich weiß nicht, ob unter diesen Texten welche solche Passagen sind, es gibt schon Momente, in denen wir sagen, wir wehren uns. Wir bleiben. Und dieses Wir ist ein inkludierendes Wir, das ist ein homogenisierendes Wir, das auf in einem bestimmten Sprechen legitim ist. Es ist in einem bestimmten Kontext, in einem Demo, im Verhandeln mit der Politik, mit Beamten. Aber meistens habe ich und andere MAIS-Mitarbeiterinnen die Entscheidung, die Haltung, so wenig wie möglich über die sogenannte Migrantinnen zu sprechen und so viel wie möglich über die Professionellen, die im Feld arbeiten, zu sprechen und zu schreiben und zu denken und nicht über die Migrantinnen. Mhm. Ja, so. Und ich repräsentiere keine Migrantinnen. Mhm. Also,
aber passiert es nicht oft, so wie es eben bei dieser Konferenz war, oder kommt es nicht vor, dass du als repräsentativ gesehen wirst? Oder du sprichst es auch in deinem Buch an, das Problem des Exotizismus. So, wir haben eine Migrantin. Eine Migrantin haben wir, also haben wir Diversity abgedeckt. So, diese Einstellung.
Ja, aber das benenne ich meistens. Also wenn die Möglichkeit ist, oder wenn ich, manchmal bin ich schon so müde, sagt, okay. Aber meistens, und es gibt hier einen Text, heute habe ich das wieder angeschaut, da wurde ich von EIPCP, ich glaube damals gab es EIPCP, Transversal, eine Konferenz in Wien, und da schreibe ich aus, also vielleicht darf ich kurz lesen.
Ja, weil genau an den Text habe ich auch gedacht. Von daher kommt die Frage.
Weil das leichtfindig, weil es nicht leicht findet. Sonst. Aber das ist schon, also die Gefahr hier als Alibi-Migrantin eingesetzt zu werden, ist latent. Es ist ständig latent. Manchmal mache ich mit, manchmal bin ich einfach die Alibi-Migrantin, ganz bewusst. Im Mais wissen wir alle. Und dann sagt Leute, ich bin die Einzige dort, aber sie brauchen eine Migrantin und ich gehe hin oder andere von uns mal. Und versuchen so weit wie möglich etwas zu bewegen. Und manchmal geht der Plan auf, manchmal nicht. Mhm. Also
ich weiß, welchen Text du meinst.
Das ist, ich glaube, Repräsentation und Praxis. Okay, ein bisschen Geduld.
Ja.
Okay. Ich lese mal, ne? Ich habe gefunden.
Hast du schon?
Ich habe gefunden. Aber ich habe, kann ich also zwei Seiten lesen, oder ist das?
Ich denke schon, oder?
Ja.
So sicher.
Sie, also der Text heißt Transnarrative auf der Suche nach. Mhm. Sie aus einem Mix bestehend aus erstens der für die Lyrik charakteristischen Subjektivität, die doch auch in gewisser Weise auf eine egozentrische Neigung hinweist, und zweitens eine politischen Aktivisten, die sich bemüht, überzeugend unterwegs zu sein. Sie aus diesem Mix bestehend saß auf dem Eröffnungspodium einer Konferenz zum Thema Transversalität. Sie war müde und ermüdet. Sie versuchte, sich mit der Thematik zu befassen, Begriffe und Definitionen zu verstehen. Sie versucht, sich mit dem Wort transversal zu befassen und befasste sich mit breit ausgebreiteten Beinen von transversal migrierten Frauen. Sie erschreckte sich mit der Anwendung des Wortes transversal in diesem Zusammenhang und lachte und erkannte keine Transversalität in den breit ausgebreiteten Beinen. Oder doch? Sie warf weitere Blicke in ihr Umfeld. Sie schaltete das Licht ein, schaltet es wieder aus, wechselt das Szenarium, kleidet sich anderes, warf Blick und begegnete einige wenige Spuren von transversalen Praxen. Sie fragte sich und fragte sich. Vielleicht stehe ich auf der falschen Seite des Gehsteigs, sagte sie. Sie überquerte die Straße und saß auf dem Podium. Was ihr zu lesen bekommt, sind Erzählungen aus der Praxis. Aber vorher entschied sie sich für eine Frage an das Publikum. Könnt ihr euch vorstellen, warum es für sie so unangenehm ist, hier zu sitzen? Sie fragte. Sie erwartete Antworten. Könnt ihr das Unbehagen nachvollziehen? die Erwartungen und Projektionen, die im Hintergrund ihrer Anwesenheit auf diesem Podium stehen. Könnt ihr das nachvollziehen? Sie erwartet Antworten. Die Gefahr, als Alibi für die Legitimation eines Diskurses zu fungieren. Es besteht die Gefahr, eine Metapher zu werden, sagte sie sich und sagte es laut vor dem Publikum. Das bereits angekündigte Coming-out schritt voran und erreichte das pathetisch. Es gibt sie nicht, die Migrantin. Es handelt sich um Projektionen, die Diskurse legitimieren und schlechte Gewisse beruhigen. Und so. Es ist ein Beispiel von so habe ich wörtlich wirklich dort auf dem Podium gesprochen. Mhm. Manchmal so weniger, so, aber meistens, wenn es. Es ist wichtig, das Sachen zu benennen, oder? Also, bumm! Und dann können wir weiter miteinander reden, aber einmal so benennen. So. Es kann sein, dass ich hier als Alibi fungiere. Was machen wir damit? Wie geht es dir dabei? Also so, ne? Also, und dann versucht man. Aber nicht immer steigen die Leute in das Gespräch ein.
Ja, ist natürlich, ja, sicher. Du hast sicher ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Auch mit dieses, mit einer gewissen Provokation oder die Dinge so benennen, wenn das ganz unerwartet wird. Was auch eine interessante Frage ist, was hast du für unterschiedliche Erfahrungen mit den Reaktionen gemacht? Was sind deine Erfahrungen? Gibt es Leute, die sich aufmachen oder machen sie eher zu? Oder gibt es so heftige Gegenreaktionen? Und wie gehst du damit um? Weißt du, was ich meine?
Also am schwierigsten ist, damit umzugehen, wenn, wenn die Leute, wenn die Gegenüber es auf eine persönliche Ebene aufnehmen und beleidigt sind. Mhm. Und das ist für mich dann so sehr, da bin ich oft besorgt und denke, wie kann man mit da politisch zusammenarbeiten, weil also die Unfähigkeit zwischen dem Persönlichen und dem Politischen hier, also dem öffentlichen, politischen Ebenen, diese Unfähigkeit da zu unterscheiden, ist Zeichen für mangelnde Reflexion, ist Zeichen für Unfähigkeit auf einer Metaebene zu denken und dementsprechend zu handeln. Und bei in solche Situationen, da habe ich wenige Hoffnung auch für eine produktive, konstruktiv, keine Ahnung, wie man das bezeichnen würde, aber auf eine sinnvolle Zusammenarbeit. Das ist. Es gibt andere, die schweigen auch. In der Schweiz habe ich oft diese Erfahrung gemacht. Das war sehr merkwürdig, das war auch neu für mich, also das Schweigen und die Macht des Schweigens in bestimmten Situationen. Aber. So.
Okay, so, jetzt bin ich ganz durcheinander gekommen mit meinen Fragen. Aber es macht nichts. Ja, gut, dann springen wir gleich zu einem anderen Punkt, der mich interessiert. Du sprichst es mehrmals an im Buch. Ich habe das auch im Mais immer wieder gehört. Diese Spannung, dass man eine gewisse Redensart, ein gewisses Vokabular verwenden muss für Anträge, bestimmte, ja, vor allem ja, Anträge mit Politiker, ja, Berichte, so diese, was erwartet wird. Aber dass immer die Gefahr besteht, diese Redensart zu verinnerlichen, wie du das auch ansprichst mit Selbstorganisation, als Mais, als Selbstorganisation. Und wo kommt es bedenklich nahe an diese neoliberale Denkweise, Selbstverantwortung und so alles, was damit zusammenhängt. Wie nimmst du diese Gratwanderung wahr? Und was hast du für, wie geht man damit um, dass man das nicht verinnerlicht? Oder was passiert mit einem, wenn man ständig mit dieser Sprache konfrontiert wird, die man eigentlich ablehnt, die genau das Gegenteil will von dem, was du eigentlich willst, politisch?
Also da hat man unterschiedliche Möglichkeiten, diese Sache anzuschauen. Eine wäre, über Subjektivierungsprozesse zu denken. Ne? Und die Sprache spielt hier eine wesentliche Rolle. Ne? Die einzige, oder das, was wir probieren immer ist, und ich persönlich auch, ist immer eine bestimmte Distanz zu erhalten. Zu sich selbst, zu dem eigenen Sprechen auch. Und zu dem Sprechen der anderen, also wir im Sprechen miteinander, im Denken miteinander, immer wieder die Bewegung zu machen und okay, was sage ich jetzt gerade? Ne? Mhm. Also diese Distanz ist fundamental, diese Metaebene ist fundamental und Teil Glück ist da, auch Kontingenz. Aber ich habe hier einen Kontext gefunden, wo viele Frauen zusammen sind, die ähnliche Bedürfnisse haben und die ähnliche Sorgen haben und sich bewusst sind, dass ein Raum für Reflexion notwendig ist. Mhm. Und das pflegen wir. Wir pflegen unterschiedlichen Seiten, wenn sie uns das lassen, wenn sie uns nicht ständig mit Prüfungen, Verwaltung und so weiter belästigen, die Behörden, wenn wir Zeit haben, wenn wir Zeit haben zu arbeiten tatsächlich und nicht nur Belege zu schicken und Abrechnungen und so, haben wir Räume der Reflexion. Ich weiß, dass ich eine Weile im Bildungsbereich, wo ich tätig war, also EU-Projekt und so weiter, mit den Kolleginnen die Gewohnheit gehabt habe, gepflegt habe, Anträge gegen den Strich zu lesen oder so, wie habe ich gesagt damals, Anträge bürsten. Also ein Antrag wurde genehmigt, setzen wir uns jetzt zusammen, bürsten wir mal diesen Antrag heraus. Also, und was bleibt hier? Was ist Antragssprache und was ist das, was wir machen wollen? Und was meinen wir? Warum benutzen wir dieses und dieses Wort? Weil es Antragssprache ist. Und was bedeutet dieser Begriff für uns in unserer Praxis? Inzwischen ist es so, dass wir arbeiten schon so viele Jahre zusammen, dass es schon, sehe ich als eine Selbstverständlichkeit, da braucht man nicht mehr zu sagen, okay, jetzt machen wir eine Sitzung und lesen wir den Antrag oder gegen den Strich. Ja. Es ist schon klar, wir wissen, es gibt da eine. Aber dass wir immun sind, und jetzt komme ich zurück jetzt zu subjektivieren, sind wir nicht. Mhm. Nein, was man kann, ist Räume der Reflexion und Reflexion, Reflexivität, mag ich lieber, es ist nicht persönlich, also wir unterscheiden, es ist Reflexion, Reflexivität in einem professionellen Kontext, in einem kollektiven Kontext und Reflexion eher ein persönlicher Vorgang. Aber die einzige Möglichkeit, so wenig wie möglich regiert zu werden, ist diese Metaebene und diese Reflexivitätsebene zu erhalten, zu pflegen. Aber es ist so wenig wie möglich. Nicht ganz. Wir sind nicht immun. Mhm.
So. Auch im Zusammenhang damit, du hast es angesprochen, wie Mais Räume zur Reflexivität aufmachen kann. Was ich auch immer wieder erlebt habe und als sehr wirklich sehr, sehr gut erlebt habe. Umgekehrt gibt es, wo werden für dich, für Mais, wo werden andere Räume aufgemacht? Oder müsst ihr alle Räume selber aufmachen? Oder werden manchmal auch Räume für euch aufgemacht?
Das hier ist ein Raum. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Es gibt viele interessante Räume des Miteinanderdenkens. Mhm. Schon. Und wir sind sehr viel unterwegs. Es ist schwierig, jetzt für alle zu sprechen, also für Mais die ganze Zeit. Rubia von Mais spricht für Mais.
Nein, ich denke mir, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses Räume aufmachen ist extrem wichtig. Aber es kann nicht immer nur einseitig sein. Nein. Manchmal braucht man das einfach, dass man das annehmen kann und nicht immer selber schaffen muss.
Das gibt es. Mhm. In unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Fällen. Zum Glück, ja. Mhm. Also so schlimm schaut die Welt nicht aus. Aber es musste eigentlich mehr solche Räume geben. Es ist dramatisch. Also was in Westeuropa passiert, und das ist extrem ernst und dramatisch, was gerade in Österreich passiert. Und es fehlt. Es fehlen Räume der Politik in diesem Land. Und das Ergebnis haben wir.
Ja.
Und, aber, wer weiß, 2000 war so ein Schub hier an Artikulation, politische Positionen. Ne? Schwarz-blaue Regierung. Mal sehen, ob jetzt. Aber es ist so zu reagieren, ist kompliziert. Es fehlt. Es fehlt politische Räume, radikal-demokratische Räume in Österreich ist Mangelware. Mhm. Und ich vermisse enorm. Ich habe mit alle meine Freundinnen, alle meine Kolleginnen, alles spreche ich an Leute, wir müssen etwas machen. Es kann nicht sein, dass diese Situation jetzt mit dem Krieg in Syrien und diese Erhöhung der Anzahl von Flüchtlingen, dass wir das nicht abseits oder jenseits des Karitativen keinen Raum haben der politischen Artikulation in diesem Land. Das Karitative war und ist absolut wichtig. Also nicht so leugnen. Aber neben dem Karitativ, vor allem nicht neben, verschränkt, weil das Karitativ muss politisiert sein. Muss im Bewusstsein sein, was da passiert. Und es fehlt an einem Raum, es fehlt, ich habe viele, viele, zum Glück, leider merke ich auch bei mir die Frage der Zeit und so, aber es fehlt einen Raum zu denken, es ist ein privilegierter, historischer Moment. Wie kann das politisch in Österreich sich auf karitativ beschränken? Wie kann das sein? Es ist ein privilegierter Moment für Aktion, für Artikulation, für Mobilisierung und Artikulation, politische Artikulation. Es ist ein privilegierter Moment. Boom, was haben wir? Und wenn du mich fragst, ja, gibt es Räume? Es gibt Räume. Es gibt viele Räume der für uns. Also ich glaube, wir sind auch in bestimmten Kontexten, wo es so sehr viel Auseinandersetzung und Austausch geben kann. Aber es muss auch eine Aktion geben. Es muss, es kann nicht sein, dass wir in der Pädagogik auf der Ebene der epistemischen Intervention bleiben. Es kann nicht sein, dass wir in der Kunst oder in der Kulturarbeit auf der Ebene der isolierten Interventionen. Es muss konkreten Aktionen haben. Es muss hier einen konkreten Miteinander und eine Verschränkung von unterschiedlichen Feldern in der politischen Arbeit entstehen. Mhm. Kunst, Sozialbewegung, Kunst, politische Aktion, Pädagogik, Erziehungswissenschaft, künstlerischen Strategien und es muss und politisch, Politik. Wo, weiß ich nicht. Es ist tatsächlich schwierig. Parteipolitik ist ein schwieriges Feld, Gewerkschaft ebenfalls, aber darüber muss man auch diskutieren. Geht man in die Institutionen, geht man nicht in die Institutionen, warum? Was ist hier? Überlassen wir das? Überlassen wir dem Feld? Wenn wir jetzt sagen, okay, ich war auch bis heute oder bis vor wenigen Wochen strikt oder sehr überzeugt, nie in die Parteipolitik, in die Parteipolitik mich einzumischen. Inzwischen frage ich mich, ob das tatsächlich die klugste Position ist.
Mhm. Ja, na, ich stimme dir voll zu. Ich denke mir, das sehen wir auch schon seit 20 Jahren auf jeden Fall, wie gerade dieses Thema auch von der Politik besetzt wird. Und es macht mir Sorgen, wenn ich sehe, wie dieses karitative Denken übernommen wird. Wenn ich immer wieder und immer wieder die Worte Hilfe und Dankbarkeit lese und nichts anderes als Hilfe und Dankbarkeit, denke ich mir, das stimmt so viel nicht. Gerade unter Leuten, die es gut meinen. Und das finde ich ebenfalls sehr, sehr bedrohlich. Aber da stimme ich dir zu. Wo kann diese Reflexion stattfinden? Wo kann diese Auseinandersetzung stattfinden, um das, genau dieses Denken in Frage zu stellen? Das haben wir seit den 90er Jahren, seit dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien, dass dieses Denken dabei ist. Und damit können sich die politischen Parteien zusammenraffen. Da sind sie gut, dass sie alle zusammenkommen und sich vereinen. Wir helfen den armen Menschen in Not. Aber genau dieses Bild, das damit konstruiert wird, ist, wie du sicher viel, viel besser weißt wie ich, ist eine sehr gefährliche.
Ja, warum sind erst jetzt Menschen weiß gekleidet auf die Straße gegangen? Der Tod im Mittelmeer dauert schon seit ein Jahrzehnt oder längst oder wie viele Jahrhunderte?
Ja.
Wie viele Jahrhunderte? Wir haben jetzt die Wiederholung von diesem Lichtermeer gehabt, oder?
Mhm.
Und niemand, man geht zum Lichtermeer, ne? Und das Leben geht weiter. Also die Menschen sterben im Mittelmeer. Und nicht seit gestern, nicht seit ein paar Wochen.
Mhm.
Ja, aber, und diese Apathie, diese Anästhesie ist besorgend, erregend, aber nicht nur mir. Also 100.000 Menschen denken und schreiben und sagen das. Ne? Aber interessant wäre jetzt tatsächlich, einen Raum zu eröffnen, Konjunkturanalyse, strategische Pläne, Vernetzungsarbeit und Aktion. Aktion, Widerstand.
Mhm. Ja, Widerstand.
Da rede ich schon wie Wienen. Aber das ist alles. Also es gibt hier im Buch auch einen Text, den ich in der letzten Phase entdeckt habe. Es war auch so ein ich habe so Texte, die Texte sind gesucht, welche Version, wo erschienen und so. Und dann ist ein Text, der heißt, warte mal. Wie Anteilslose zu begünstigen unter Anführungszeichen, nicht in Klammer werden. Wie Anteilslose zu Begünstigten nicht werden. Radikaldemokratische Hoffnung versus Frontex und dergleichen. Dieser Text habe ich geschrieben, als wir im Rahmen eines Equals-Projektes gearbeitet haben. Da war ein paar, Udo vor allem, deshalb vielleicht ein paar andere Leute auch noch da. Und das ist aus dem Jahr, nur einen Moment, 2007.
Mhm.
Und der Text beginnt.
Darf ich?
Ja?
Störe deine
Operationen. Nein, nein. So, anlässlich des, also begünstigt, ist eine Bezeichnung aus dem EU-Anträgen. Begünstigten sind Migrantinnen, Obdachlosen und so, Behinderten und so. Und die Frage ist, wie Anteilslose, Anteilslose ist ein Begriff, der sehr stark also von Autoren, Philosophen, Politikwissenschaftlern, die sich da also mit radikaldemokratischen Thesen so zu tun haben. Und der Text beginnt so, anlässlich des Baus noch höher gezogene Stacheldrahtzäune im Jahr 2005, die eine Sperrung der nordafrikanischen Enklaven Ceuta und Melilla bewirkten und folglich das Durchkommen von Flüchtlingen aus Afrika auf diesem Weg in die EU-Länder verhindern sollten, wurde eine Reportage im Fernsehen gezeigt. Neben Szenen aus der Jagd nach Menschen, die Zuschauerin unvermeidlich veranlassten, sich an die seit jeher geläufigen westlichen Verfilmungen von gefährlichen und männlichkeitsbeweisenden Expeditionen in afrikanischen Kontinenten zu erinnern, waren Aufnahmen von gefangenen Männern zu sehen, die am Boden mit gebundenen Armen und Beinen saßen. Die Journalisten befragten diese Männer und ich saß vor dem eingeschalteten Fernsehapparat in meiner Wohnung. Hände und Füße in Ohnmacht, Empörung und Scham. Einer der befragten Männer, den Blick nach oben in die Kamera gerichtet, teilte den Reporterinnen und somit eine ganzen Menge zukünftiger Zuschauerinnen mit, dass man ruhig noch höhere Zäune und noch tiefere Gruben bauen lassen sollten, denn sie werden trotzdem einen Weg finden. Sie werden es trotzdem weiter versuchen und sie werden durchkommen. Also, es ist nur der Anfang, 2005. Und vorher gab es auch schon dieser Tod. Ja. Und das ist sehr ernst.
Ja.
Das ist ernst. Und die Situation des Ohnmachts ist eben die Situation, die ich verabscheue. Es ist zu verabscheuen. Wir sind in eine äußerst privilegierte Situation und diese Menschen, die eigentlich im Vergleich zu unserer Situation eher die ohnmächtig sein würden, sagen mit empörtem Haupt, wir kommen durch. Und sie kommen durch. Viele sterben auf dem Weg. Ja. Das ist pathetisch, aber es ist real.
Ja. Das ist und ja, warum das erst jetzt wahrgenommen wird, das ist sicher, ja, das ist eine gute Frage, aber nachdem es jetzt wahrgenommen wird, was tun wir jetzt damit?
Das ist aber wird das überhaupt wahrgenommen? Also das ist dann die Frage, ne? Wird es also, Feynman war da jetzt in Griechenland, oder? Hotspot. In Brasilien sagen wir Hotspot. Hotspot, also Auflage. Wie heißt das? Auffanglager. Man wird gar nichts auf. Was wahrgenommen wird, ist, dass die Menschen nicht nach Europa kommen sollen. Das ist das.
Ja.
Aber gut.
Das ist auf jeden Fall, ja, das wäre ein Thema zum länger diskutieren, aber ich denke mal, es haben wahrscheinlich auch andere Leute Fragen, möchten auch was sagen dazu. Ich sitze gern da und rede noch stundenlang mit dir. Aber möchte noch jemand was dazu sagen oder Fragen stellen? Ah ja, genau. Norbert hat ein Mikro, weil das alles aufgenommen wird. Bitte aufs Mikro warten. Aber jetzt hast du schon.
Ich habe das Mikro. Dankeschön. Ja, im Grunde genommen gibt es eine ganze Menge aus deinen Ausführungen herauszugreifen. Ich nehme jetzt willkürlich eines. Du hast davon gesprochen, dass in deinem konkreten Fall war, dass die Alibi-Rolle als Migrantin zu benennen ist. Dein dringender Appell zu benennen. Ich habe mich erinnert gefühlt, dass ich selber ein großer Freund des Benennens bin und selber in vielen Diskussionen immer betone oder eigentlich auch appelliere, dass wir, die wir in unserer politischen Arbeit oder in unserer kulturpolitischen Arbeit ja eigentlich unentwegt in Konflikten stehen, dass wir auch Feindschaft benennen sollen. Also unsere Feinde, unsere Feindinnen. Das ist mir persönlich ganz wichtig und ich appelliere immer wieder, sich da mir anzuschließen. Jetzt ist es bei Maïs konkret so und sicherlich auch bei dir in deiner Person, ich kenne dich ja auch schon sehr lange, dass ja irgendwie bei Maïs, sage ich immer ganz gerne, da steckt der Konflikt in der DNA, im genetischen Code. Ja? Ich würde mir wünschen, dass Maïs mitunter den Konflikt noch viel offensiver führt, vielleicht auch aversiver führt, wie du das zuvor bezeichnet hast, aber das ist eine Entscheidung von Maïs. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wo siehst du, wo du jetzt für Maïs, die Rubia von Maïs, das Mikro in der Hand hat, wo siehst du Feinde, Feindinnen, wo siehst du Feindschaft? Wie würdest du Feindschaft augenblicklich identifizieren?
Naja, es ist sehr schwierig, jetzt diese Frage zu beantworten, ohne in einem Text zu denken, den ich gestern gelesen habe. Wir haben gestern darüber gesprochen. Das ist ein Text von Chantal Mouffe, wo sie dann über agonistische Politik so redet. Und sie unterscheidet zwischen Freunde und Feinde. Also das ist ein Verhältnis. Und Gegner. Und sie meint, dass Konflikte, wo eben zwischen Freunde und Fleisch, gerne du hilfst mir, falls ich etwas vergesse und nicht richtig zugebe, sind eben, also wenn hier ein Konflikt ist, dass es nicht zu überwinden ist und da gibt es keine Lösung, da gibt es keine Politik. Dann, so ungefähr. Wenn es aber zwischen Gegnern sind, da muss man auch keinen Konsens erzielen. Und da kann man eine Vereinbarung, da kann man Regeln, man kann den Konflikt anhand von Regeln besprechen und planen, wie das Miteinander oder das Nebeneinander weitergehen kann. Und das ist für mich dann jetzt so. Feinde wären in diesem Sinn für mich diejenigen, die sich auf anderen Prinzipien beziehen. Chantal Mouffe schreibt über Gleichheit und Freiheit als Prinzipien. Ja, da könnten wir auch noch über Gleichheit sprechen, aber ich würde jetzt das lassen. Also, ich will jetzt die Prinzipien nicht deutlich benennen oder hineingehen, aber wenn wir wissen, dass eine Basis da ist, also wenn wir bestimmte Prinzipien teilen, dann sind das Gegner, mit denen ich nie in einen Konsens kommen werde. Aber wir können unser Miteinander oder Nebeneinander regeln. Feinde wäre für mich da was anderes. Und wenn du mich fragst, ja, sind Gruppen und Positionen, die nach anderen Grundsätzen handeln und denken. Da ist es gibt leider sehr viele Beispiele, die Menschen verachten Haltungen, die so. Und wie man in der politischen Arbeit mit solchen Feinden umgeht, ist tatsächlich eine sehr, sehr zentrale Frage. Ich glaube, so in der Politik, Wissenschaft, in unterschiedlichen anderen Disziplinen und Kontext. Es ist und wir müssen uns diese Frage immer wieder stellen. Und wir müssen uns diese Frage vielleicht zu spät jetzt auch wieder stellen. Ja. Wenn die Rechtspopulisten immer mehr Macht und Platz erreichen bekommen, Es ist zu spät eigentlich, dieser Fragespiel, aber es muss hier eine Strategie und eine gemeinsame Artikulation und Mobilisierung stattfinden, um mit diesem Feind klarzukommen, also nicht mal trotz diesen Feinds etwas Sinnvolles im Leben, im gesellschaftlichen Leben noch erreichen zu können.
Bist du damit zufrieden, Martin? Oder?
Ja, also ich denke, Rubias hat die Antwort in diesem bisschen Mao Zedong, dann sehe ich klar.
Gemischt mit ein bisschen Mao Zedong, dann sehe ich klar.
Was mich interessiert, ist, also du hast vorhin gesagt, das mit der deutschen Sprache und hast du Emotionen, ich glaube, hast du über Emotionen gesprochen und dann von Narben, die nie geheilt werden können. Mich interessiert, was du damit gemeint hast, denn ich aus meiner Erfahrung, ich kann mit dieser Sprache nicht so wirklich die Emotionen zeigen. Also ich kann kaum auf Deutsch weinen. Erstens das und zweitens würde mich interessieren, wie ist dein Zugang zu Widersprüchen? Denn Widersprüche, also ich weiß, dass du Widersprüche magst oder habe ich zumindest gehört, aber mein Bedenken ist gleichzeitig, wenn man widersprüchlich ist, dass da Gefahr ist, nicht ernst genommen zu werden. Und aus diesem Grund interessiert mich, wie ist dein Zugang? Also wie gehst du mit Widersprüchen um? Denn selbst, ich hab das Buch noch nicht gelesen, aber selbst der Begriff Anthropophagie ist widersprüchlich. Oder zumindest das Konzept, so wie ich es kenne. Genau.
Also wie die, sind das zwei Fragen oder? Okay. Wie Emotion und die Sprache ist.
Also ich meine, was meinst du mit Narben?
Da sind Verletzungen. Also ich rede über Rassismus und Artikulationen von Rassismus, verbale Artikulationen von Rassismus, Blicke. Gestern war ich unterrichten. Ich bin sehr in der letzten Zeit immer mehr in der Ausbildung von Lehrerinnen involviert. Nicht nur ich, einige von Mais, vor allem gerne auch. Und gestern Abend war ich bei einem Lehrgang, wo Lehrerinnen ausgebildet werden für die Erwachsenenbildung im Bereich der Basisbildung. Und da sind mehrheitlich Migrantinnen hier, die auch Schulsteilnehmerinnen sind. Und da war, sind bis auf eine Teilnehmerin nur Mehrheitsösterreicherinnen, die dort diesen Lehrgang besuchen. Und wir waren zu zweit, ich und eine Kollegin aus einem ganz anderen Kontext, also, aber auch in der Erwachsenenbildung, nicht von Mais. Und die Teilnehmerin hat etwas gefragt, mehrmals, also auf Dialekt. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, Dialekt zu verstehen. Vor allem habe ich in bestimmten akustischen Situationen Schwierigkeiten zu verstehen, weil ich schwerhörig auch bin. Und das ist dann kompliziert. Und das war's. Es gab ein paar Momente. Weiß ich nicht mehr ganz genau war. Ich habe vielleicht gezögert oder nicht. Vielleicht nicht. Oder ich habe gar nicht geantwortet. Aber diese Frau, immer, wenn sie Fragen gestellt hat, hat sie nur die andere Trainerin angeschaut. Sie hat Fragen gestellt und hat die andere Trainerin angeschaut. Das sind Momente, der für mich ganz explizit ein rassistischer Moment war. Also das ist ein Beispiel. Andere Beispiele sind verbale die verbale Attacken, die offenen Attacken lassen weniger Spuren bei mir. Eher die subtilen rassistischen und homophoben Attacken, die ich oft ausgesetzt bin. Und manchmal kann ich mich schon wehren, manchmal nicht. Und da komme ich zu den Anfang der Fragen, weil schimpfen kann ich sehr schwer auf Deutsch. Das ist wirklich sehr schwierig. Und dann kommt auf Portugiesisch. Aber die meisten Leute verstehen auch so manche Schimpfwörter auf Italienisch hier. Und das ist mein Glück, wenn dann verstehen sie, was ich meine. So. Aber inzwischen übe ich auch. Ich habe ein paar Parate ganz, ganz, ganz oft geübt. Vor dem Spiegel, also gelernt von Freundinnen und so. Margit haben wir oft eingeladen für die Deutschkurse immer. Wie sich wären, wenn du so auf der Straße, und wir können alle nicht Dialekt, ne, die Migrantinnen, die dort unterrichten. Solche Sachen. Ich übe. Das ist das Erste. Und die zweite ist, wegen Widerspruch. Ja, also die Anthropophagie als Widerspruch, ja, also ich sage immer wieder, und das ist nicht von mir der Satz, aber dass Widersprüche meine Hoffnungen sind. Wenn wir in diesen Widersprüchen produktiven Potenzialen erkennen und ausarbeiten. Der Widerspruch an und für sich nicht. Aber es geht darum, Widersprüche als Quelle von Erneuerung, vom Denken, Reflexion. Anthropophagie, ja, also viele Widersprüche dort. Ein Widerspruch, ganz banal jetzt, ganz kurz, banal nicht kurz. Anthropophagie, ein Konzept aus dem brasilianischen Modernismus von weißen Intellektuellen und Künstlern, vor allem São Paulo und in Rio, die zwei großen Metropolen Brasiliens, entwickelt. Eine Strategie aus der Perspektive eines kolonisierten Land, also Bevölkerung, gegenüber der Metropole, gegenüber den Kolonialherren mit seinem Aufsetzen. Von Maßstäben der kulturellen Produktion, von wissenschaftlichen Methoden, Annäherungen, Wahrheiten und so weiter. Und die haben dann gesagt, okay, wir haben überhaupt keine andere Wahl, wir fressen den und nehmen das, was wir brauchen und machen etwas aus. Es ist ein sehr wichtig. Nur ein kleiner Widerspruch hier ist eben, es waren weißen Männer. Elitäre, Gebildete, alle mit Ausbildung in Paris, Familien, finanziell, also passt alle. Was macht man damit? Und da, das bleibt, oder? Das bleibt im Kopf. Also Anthropophagie ist ein spannendes Konzept. Also die Geschichte ist, es bleibt im Kopf und dann verdaut man und man redet und man denkt. Ne? Und dann lese ich das Biwak, ne, und kommt die Frage, was ist das, was ich nicht wollen kann? Das ist eine sehr bekannte Fragestellung von Spivak. Ich nehme diesen Satz und diese Frage und frage mich, was ist das, was ich nicht fressen wollen kann? Aus der Perspektive einer ehemaligen kolonisiert oder eine Kolonisierung, also aus einer Kolonisierung, eine Ex-Kolonie, eine Migrantin heute da. Und da frage ich mich, wo sind hier die Widersprüche? Wo ist mein Begehren? Das Begehren der Intellektuellen damals in dem Modernismus, der weißen Intellektuellen im Modernismus in Brasilien, das Begehren nach dem Kolonisator. Dieser Widerspruch wird ausgesprochen. Das führt zu Armut. Das führt zu intellektuellen Armut. Und das führt zu politischer Armut. Wenn du diese Widersprüche rauslässt, genau das das ist, was möglicherweise uns zu einem anderen Denken, zu einer anderen Handlung, zu einem anderen Dasein in der Welt, im politischen vor allem, ich denke immer wieder im Sinn vom politischen Tun, vom politischen Dasein. War eine lange Antwort, aber ist das Beispiel?
Ja, doch, also vor allem der letzte Satz hat das klar gemacht, was du meinst, aber ich meine auch gleichzeitig, wenn, und ich denke auch, dass Mais sich auch manchmal widersprüchlich zeigt und dass dadurch eben vielleicht die Gefahr ist, nicht ernst genommen zu werden. Aber wir wollen doch ernst genommen werden. Das ist ja mein Bedenken sozusagen. Oder Gedanken, nicht Bedenken. Aber es ist doch klar.
Ich weiß nicht. Es sind viele andere von Mais hier. Da kann man. Nur weil ich jetzt Rubia von Mais bin, muss ich alle meine Fragen beantworten. Ja, es sind Widersprüche sind überall, es ist klar. Aber klar gibt es Widersprüche, die nicht produktive Nebenprodukte haben. Ja. Und da, die sind dann kompliziert. Ja.
Gibt es noch Fragen? Oder brauchen jetzt alle ein bisschen Bewegung und Luft? Oder?
Erstens einmal als Anmerkung, du hast mir heute gerade den ganzen Tag eigentlich gerettet mit einer kleinen Wortkreation, nämlich der Stacheldraht. Die fand ich grandios, wirklich vielen, vielen Dank, das hat mir echt den Tag gerettet. Zu meiner Frage, weil du schon das EU-Projekt vorher angesprochen hast und die Frage, wie man mit dieser geforderten Sprache damit umgeht. Ich habe es eigentlich immer so erlebt, dass Mais das ja in gewisser Weise als Spiel auch betrachtet hat. Okay, ihr wollt spielen, ihr gebt uns Regeln, spielen wir. Mais wird aber gewinnen, weil wir nämlich für uns die Regeln sowieso abändern und ihr wisst das gar nicht einmal. Ihr habt keine Chance. Ich habe das eigentlich auch so in gewisser Weise erlebt und dass das für euch auch ein gewisses Maß an Spaß dann quasi bringt, zu sehen, wie ihr mit fremden Spielregeln, die nicht eure sind, die aber für euch abändert und ihr gewinnt trotzdem.
Mal sehen.
Bis jetzt war es eigentlich immer so. Also in dem Projekt damals.
Nein, ich glaube, dass nicht nur Mais fehlen. Also wie kann man trotzdem Subvention in Anspruch nehmen, ohne diese Distanz, also zu Logik der Subventionsgeberinnen. Ne? Also das wäre ein sehr problematisches Halten. Also wenn wir Ansätze, Ansprüche haben wie Hegemonie, Kritik, antirassistische Arbeit, antisexistische Positionen, queer-feministische Ansätze und so. Wenn wir mit diesen Ansprüchen auch den Anspruch hätten, identifiziert zu sein mit der Sprache der herrschenden Klasse, denn das ist, oder die herrschenden Gruppen, die Entscheidungsmacht über Ausschreibungen und Subventionspolitik haben. Wenn wir da identisch wären, dann wäre wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte. Und ich denke, das ist kein Spezifikum für Mais. Viele Organisationen sind letztendlich gezwungen, Anträge zu bürsten, ja, weil es sonst ist vorbei mit eine politische, kritisch dissidente Öffentlichkeit in diesem Land. Es gibt vielleicht bestimmt kleine Nischen, noch vielleicht im Kulturbereich, Kunst, wo Dissidenz sogar also noch erwünscht, möglich ist, gefördert wird. Darüber hinaus ist Dissidenz zu bestrafen. Und da müssen wir Strategien schon Nur das Ganze, du weißt es noch besser als ich, wie der Apparat immer sicherer wird. Ne? Der Kontrollapparat. Was wir damals, ich habe gestern Leuten im AISO über unsere Kill-Trolling-Gruppe erzählt, die wir damals gegründet haben. Was diese Verwaltungs- und Finanzcontrolling-Apparat zu erwürgen, was sie erwürgen können, was sie alles machen können. Aber.
Noch eine Frage? Oder? Ich glaube, ich stelle eher ein Bedürfnis nach Bewegung und Luft und vielleicht Zigaretten fest. Oder vielleicht liegt es an mir. Aber ich würde sagen, wir... du auch? Ja? Okay. ich würde sagen, wir beenden diesen Teil. Wir können uns aus dieser formalen Zusammensetzung lösen. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Gespräche zu Ende sein müssen. Und noch einmal, ich kann das wirklich nur empfehlen. Das Buch ist wunderschön zu lesen. Ganz unterschiedliche Texte, ganz unterschiedlich zu lesen. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus. Ja?
Eileen, vielen Dank.
Danke.
Danke euch alle für die Organisation. Auch.